Hallo und herzlich willkommen bei Nerdgasm, dem Podcast über Liebe, Lust, Gender und Sexualität im Geektum. Ich bin Gudi und ich werde euch heute in Episode 1 in geschichtliche Hintergründe des Comics-Codes einführen. Der nämlich hat die Geschichte der Comics und deren Umgang auch mit der Darstellung von Sexualität nachhaltig beeinflusst. Meine heutige Gästin ist Sensitivity-Readerin Jasmin Neitzel. Doch wagen wir zuerst eine Zeitreise in das Jahr 1948.
On a lighter note, town meeting in 1948 turned its attention to another side of our social life, one closely related by many to the problem of delinquency. What's wrong with the comics?
Wir befinden uns mitten im goldenen Zeitalter der amerikanischen Comics. Etliche Publisher sprossen aus dem Boden, die Comic-Landschaft war vielfältig und nahezu für jeden und jede war etwas dabei. Es gab die Superhelden Batman und Captain America, selbstbestimmte Heldinnen wie die Women Outlaws, Horror- und Mystery-Stories und Comics von Schwarzen über Schwarze, um nur ein paar wenige Beispiele zu nennen. Kurz, alle lasen sie Comics. Doch Comics waren vermehrt nicht mehr nur etwas für Erwachsene. Nach dem Zweiten Weltkrieg häuften sich die Comics, die auch Gewalt, Sexualität und Horror in den Fokus rückten. Themen also, die für LehrerInnen, Eltern und PädagogInnen damaliger Zeit ein Dorn im Auge waren. Denn es war damals so, wie es eigentlich immer ist, wenn ein neues Medium populär wird, dann kann man es bitte schön auch für jede Verfehlung der Kinder und Jugendlichen verantwortlich machen, was scheinbar auch die Meinung von Gizmo ist. Offenbar. Nein, ich hoffe doch nicht. Gizmo ist übrigens meine Katze. Im Radio-Broadcast America's Town Meeting of the Air sollte dann öffentlich debattiert werden, was denn falsch mit den Comics liefe. Kritiker und Autor John Mason Brown sagte dort jene viel zitierten Sätze:
Most comics, as I see them, are the marijuana of the nursery. They are the bane of the bassinet. They are the horror of the home, the curse of the kids, and a threat to the future. The comic offer final and melancholy proof that even among the young, the mind is the most unused muscle in the United States.
Also, kurz auf Deutsch, die meisten Comics seien seiner Meinung nach das Marihuana der Kinderzimmer, das Verderben der Wiege, seien der Horror des Zuhauses, der Fluch der Kinder und eine Gefahr für die Zukunft. Insgesamt wurde das Klima gegen Comics generell immer rauer. Sie stellten eine Gefahr für echte Bücher dar und die Jugend verrohe zusehends. Comics machen krank und diese Krankheit könne nur in Buchläden und Bibliotheken behandelt werden. So kam es sogar zu Comicverbrennungen. Und das nur wenige Jahre nach den Bücherverbrennungen durch die Nazis. Vorreiter der Anti-Comics-Bewegung war der Deutsch-Amerikaner Frederick Wertham. Der war als Psychiater tätig und vor allem auf die Entwicklung von Kindern spezialisiert. Er hatte also viel Kontakt mit Kindern und vor allen Dingen auch mit kriminell gewordenen Kindern. In seinen Studien und Veröffentlichungen stellt er schon in 30er und 40er Jahren Verbindungen zwischen dem Einfluss von Medien und der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen her. Für ihn stand früh fest, dass unter anderem die damals noch unter keinem Code beispielsweise der Filmindustrie stehenden Comicindustrie schuld an der Verrohung der Jugend sei. Immerhin, so sagte er, beinhalteten 99% der Comics obszönes Material. Zwar wurde er schon damals für diese Daten hinterfragt. So schrieb ihm die Expertin für Kinderliteratur Josette Frank, dass sie zwar ebenso wie er besorgt über die zunehmende Zahl von Comics mit sexuellen Inhalten sei, diese Anzahl jedoch nur einen geringen Prozentsatz ausmachen würde. Sie sei sehr interessiert an Worthams Datenerhebungen und Quellen. Antwort bekam sie von Worthams Assistenten, der ihr schrieb, dass noch gar keine Daten, auf die Wertham zurückgegriffen hatte, veröffentlicht worden seien. Doch auch danach blieben die Zweifel und die Daten wurden scheinbar nicht wirklich veröffentlicht. 1954 veröffentlichte er dann das Buch Seduction of the Innocent, also die Verführung der Unschuldigen. Seine im Buch vorgestellten Hauptthesen, Bilder von Gewalt machen Kinder gewalttätig, die durch SuperheldInnen ausgeführte Gewalt und dass Gewalt ein adäquates Mittel für die Wahrung des Rechts ist, ist unamerikanisch und faschistisch. Und, für diesen Podcast natürlich besonders essentiell, subtile und nicht ganz so subtile sexuelle Bilder führen zu sexueller Abweichung der Norm. Beispiel Wonder Woman, sie verführe Kinder zu Homosexualität. Ähnlich wie bei Batman und Robin, sie seien psychologisch homosexuell und würden junge Menschen trainieren, selbst auch homosexuell zu werden. Deutlich hervorheben möchte ich hier natürlich, dass es lebendig seine Meinung war. Nicht heteronormative Lebensentwürfe sind nichts Unwünschenswertes. Das möchte ich hier persönlich nur nochmal klarstellen. Viele seiner Kritikpunkte sind, allen Zweifeln an seiner Erhebung und Zahlen zum Trotz, natürlich valide. So kann man Sexualisierung und Gewalt kritisch betrachten. Nicht zu vergessen ist auch, dass es ihm und anderen zudem auch um rassistische Darstellungen in Comics ging. Beispielsweise wurden Bösewichte oft als jüdisch oder schwarz dargestellt. Aber die Art, wie es Hand in Hand mit Verboten ging und wie strikt die Anti-Comic-Bewegung war, ist sicherlich kritisch zu betrachten. Und Nine Wortham, die Comic-Industrie mit Hitler zu vergleichen, ist zu keiner Zeit ein guter Vergleich gewesen. Doch kommen wir zum Höhepunkt dieser Bewegung, dem Comics Code. Worthams Buch, genau wie Publikationen anderer Comic-GegnerInnen, war nämlich super erfolgreich und bekam, wie auch die Bewegung selbst, mediale Anerkennung. Ein super Thema für das 1953 gegründete Subcommittee on Juvenile Delinquency. Dort sollte das Problem der Jugendkriminalität untersucht werden. 1954 kam es innerhalb des Subkomitees zu zwei im TV übertragenen Sitzungen, in der Comic-Gegner und Befürworter befragt wurden. So zum Beispiel Comic-Herausgeber Bill Gaines. Zumindest einer der von ihm herausgebenden Comics ist euch bestimmt ein Begriff, Geschichten aus der Gruft.
I was the first publisher in these United States to publish horror comics. I'm responsible. I started them. Some may not like them. That's a matter of personal taste. It would be just as difficult to explain the harmless thrill of a horror story to a Dr. Wortham as it would be to explain the sublimity of love to a frigid old maid. What are we afraid of? Are we afraid of our own children? Do we forget that they are citizens too and entitled to the essential freedom to read? Or do we think our children so evil, so vicious, so simple-minded that it takes but a comic magazine story of murder to set them to murder, of robbery to set them to robbery?
Leider kamen er und andere seiner Zunft nicht gut weg und konnten die Öffentlichkeit nicht davon überzeugen, dass Comics keine Gefahr für Jugend darstellten. Auf Druck der Bevölkerung wurde dann von Comic-Verlagen bald die Comics Magazine Association of America gegründet. Am 26. Oktober 1954 trat schließlich zur Prüfung von Comics die Comics Code Authority in Kraft, eine Selbstkontrolle durch die Verlage selbst. Dort eingeschickt werden konnten alle Comics, die dann auf die im Code beschriebenen Regeln hin geprüft wurden. Diese Regeln waren zum Beispiel: Nacktheit sowie unanständige oder übertriebene Entblößung in jeder Form ist zu unterlassen, Frauen sollen realistisch dargestellt werden, Horror und Terror dürfen Comic-Titel nicht auftauchen, also allein die Wörter, sexuelle Perversion oder jedwede Rückschlüsse darauf sind verboten, Drogenkonsum, Homosexualität, Scheidungen dürfen nicht mehr dargestellt werden und noch vieles mehr. Comics, die dieser Prüfung standhielten, erhielten das Siegel Approved by the Comics Code Authority. Zwar war dieser Code in der Theorie freiwillig, doch in der Praxis sah es so aus, dass Comics ohne Siegel nicht mehr in den Verkauf gerieten. In manchen Städten stand der Verkauf jener Comics sogar unter Strafe. Und so veränderte sich die Comiclandschaft nahezu von heute auf morgen auf teilweise bizarre Weise und Comics für Erwachsene waren nur noch unter der Hand oder einschlägigen Shops zu finden. Catwoman verschwand, da der Comics Code keine Sympathie für Kriminelle mehr erlaubte und sie auch als Love Interest für Batman nicht mehr in Frage kam. AutorInnen konnten ihre Figuren über Jahrzehnte hinweg gar nicht als nicht-heterosexuell schreiben. Erst 2011 wendeten sich auch die letzten noch nach dem Code schreibenden Comicverlage, nämlich DC und Archie, endgültig vom Code ab, das seit den 90ern mehr und mehr gelockert worden war. Mit Jasmin Neitzel spreche ich nun über die Auswirkungen des Comics Codes. Jasmin arbeitet nicht nur als Sensitivity Readerin bei Ulysses Spiele, sondern hat zusammen mit ihrer Co-Host Serena auch einen Podcast, nämlich Nerd ist ihr Hobby. Dort sprechen sie über zum Beispiel Pen-Paper-Rollenspiel, Sexualität, fantastische Literatur, BDSM, Spieldesign und Queerness. Somit ist Jasmin die perfekte erste Gästin für Nerdgasm. Und somit herzlich willkommen, Jasmin. Freue mich sehr, dass du da bist.
Hey, hi. Ich freue mich auch, hier zu sein.
Was waren oder was sind denn deine Berührungspunkte mit dem Comics Code so?
Ich bin ja durchaus ein bisschen kulturgeschichtlich interessiert und nerde meine Hobbys. Entsprechend lese ich mich da auch in die Geschichte ein und bin dann halt irgendwann auf den Begriff gestoßen, das Siegel von der Comics Code Authority, was halt auch aussieht, als ob das irgendein Geheimbund wäre, mit den beiden Cs und dem A drum, die halt so in so ein Symbol geformt sind. Auf jeden Fall, das ist mir aufgefallen und dann habe ich halt ergoogelt, was das ist und mich ein bisschen eingelesen und seitdem weiß ich von seiner Existenz und das erklärt halt einiges über die Comics der 50er und 60er Jahre.
Ja, definitiv. Ich hätte, ich habe mich damals vor ein paar Jahren schon mit queeren Figuren aus dem Superhelden- und Superheldinnen-Universum beschäftigt. Und da tauchen die queeren Figuren ja erst ziemlich spät auf. Und mit dem Code erklärt sich ja wirklich so einiges, dass die gar nicht auftauchen durften, gemäß des Codes.
Ja, oder sie nicht mehr. Also ich würde sagen, dass die queeren Figuren für eine Weile halt im Untergrund im Closet waren. Weil vorher gab es ja durchaus schon eine gewisse Queerness in Comics. Also Wonder Woman würde ich mal als ein sehr deutliches Beispiel nennen für, ja, eine Figur, die durchaus Queerness aufgreift.
Genau, einmal die Wonder Woman zum Beispiel. Batman wurde ja auch, ich sage mal in Anführungsstrichen, unterstellt, dass er homosexuell sei. Bei Wonder Woman wurde tatsächlich erst 1989 und 1990 bestätigt offiziell, dass Wonder Woman auf der, also dass die Heimat Themyscira auch von Frauen beheimatet wurde, die tatsächlich auch andere Frauen dateten.
Ja, aber ich würde Wonder Woman schon als ein ziemlich explizit queeres Comic bezeichnen.
Aber offen durfte es halt durch, also aufgrund des Codes ja gar nicht als queer dargestellt werden. Und dass es queere Untertöne hatte, stimme ich dir zu, auf jeden Fall.
Ja, aber Pre-Code waren ja zum Beispiel viele Bondage-Themen drinne und die Beziehungen zwischen den weiblichen Figuren waren halt auch, ich sag mal jetzt nicht super offensichtlich, ja, Liebesbeziehung oder sowas, aber der Vibe war auf jeden Fall da und halt die, ich sag mal, die Kink- und BDSM-Darstellungen, die da drin waren, waren schon ziemlich in einem expliziten Rahmen. Und Marston, der Erfinder Wonder Womans und der Erfinder des Lügendetektors, der hat ja in der realen Welt auch in einem Polykül gelebt mit zwei Frauen. Ein Polykül ist einfach eine Beziehung mit mehr als zwei Leuten, die eben miteinander oder untereinander etwas haben. Und da war es halt so eine Dreierbeziehung. Und das hat natürlich sein Werk auch beeinflusst. Und er hat dort durchaus ja solche Aspekte einfließen lassen und eben Aspekte seiner BDSM-Neigung. Also Wonder Woman hat ein Lasso, mit dem sie Leute fesselt, denen die Wahrheit sagen müssen. Sie verliert ihre Kräfte, wenn sie gefesselt wird. Und es gibt jede Menge Szenen, in denen das genutzt wird. Plus halt auch durchaus ein paar, wo Leute geschlagen werden und sowas. Das ist halt alles ziemlich nach vorne. Wenn man das in einem Film sehen will, Professor Marston and the Wonder Woman ist ein ja, eine Biografie über sein Leben und das seines Polyküls, da kann man durchaus noch mehr drüber erfahren. Und ja, ich sag mal, diese Auslegung von Wonder Woman ist dann auch verschwunden mit dem Comics Code.
Was auch irgendwie total schade ist. Also der Comics Code soll ja Kinder schützen vorrangig und sie nicht zu gewaltbereiten Individuen erziehen oder zu Leuten, die fürchterliche sexuelle Praktiken ausüben. Ja, vielleicht sollten wir wirklich mal auf die einzelnen Regeln eingehen, bevor wir jetzt in die ganzen Details von den einzelnen SuperheldInnen eingehen. Weil der Code, auf den sich dann Wonder Woman bezieht, beziehungsweise aufgrund dessen Wonder Woman nicht mehr so sein durfte, wie sie eigentlich war, sind ja verschiedene Codes. Dazu muss man natürlich sagen, dass diese Codes Auslegungssache waren. Also es gab teilweise Codes, die ziemlich kurz gehalten waren und die auch Auslegungssache waren. Zum Beispiel, wenn da steht, Sex, Perversion or any inference to same is strictly forbidden. Das kann man ja auslegen, wie man möchte. Und je nachdem, wer gerade das Sagen hatte, wurde auch entsprechend ausgelegt. Wobei, da könnte man zum Beispiel auch sagen, also wenn ich jetzt ein Mensch wäre, der da gearbeitet hätte, könnte ich sagen, okay, Sex, Perversion, Wonder Woman. Was sagst du dazu? Fällt das unter diesen Code?
Ja. Also es wurde sicherlich als Sex-Perversion gesehen, was sie gemacht haben. Und zwar so ziemlich alles von eben polyamoren Beziehungen zu BDSM, zu allem, was queer ist. Und da, ja, das liest sich dadurch auf jeden Fall.
Wobei Sex-Perversion, das wurde ja damals von vielen auch gesehen, dass, wie du auch schon gesagt hast, dass das queere Menschen auch Sex-Perversion ist. Das ist aus heutiger Sicht natürlich und zum Glück anders. Aber der Umstand, dass es als solches gesehen wurde und auch in den Code gefallen ist, das finde ich schon hart, muss man so auszudrücken.
Ja, es gibt ja noch ein paar Sachen, die auch noch darunter fallen, sowas wie Nudity in any form is prohibited, as in indecent or undue exposure oder suggestive and salacious illustrations or suggestive posture is unacceptable.
Ja, lass mal ganz kurz auf den anderen Code gehen, den du gerade genannt hast. Nudity in any form is prohibited. Denn das ist ja auch wieder Auslegungssache. Also Nudity, wo fängt Nudity an? Also wo fängt Nacktheit an? Bei Wonder Woman, sie war ja nach dem Code oder nach Einführung des Codes trotzdem noch, man konnte trotzdem noch Haut sehen. Also so krass geändert wurde sie ja nicht.
Ja, sie hat halt noch Shorts getragen, aber ja, es war halt niemand komplett nackt und ja, das ist natürlich auch wieder eine Auslegungsfrage. Also sie waren halt schon sehr mehr angezogen als jetzt vielleicht so Jungle Girl Comics aus den 40er, 50er Jahren, wo es halt nur so ein ganz wenig Lendenschurz war.
Mhm. Ich glaube, da ging es auch um die ganzen Horror-Comics, die damals noch total in Mode waren in den 40ern bis Anfang der 50er, wo auch viele, oft Frauen natürlich, exposed waren. Und das war, ja, also der Comic-Code war dann auch nicht nur bezüglich dieses Codes, aber aufgrund vieler anderer Codes quasi der Todesstoß für diese Art von Comics.
Ja, auf jeden Fall. Das ist auch, glaube ich, ein Effekt, den der Comics-Code hatte, dass es dazu geführt hat, dass es im Grunde nur noch Comics für Kinder gab. Weil andere gar nicht mehr verkauft wurden. Also Comics, die nicht dem Code entsprachen, wurden ja nicht mehr von den Großhändlern geführt. Und das bedeutet, es gab halt im Grunde nur noch nach Kriterien von 1954 kindgerechte.
Ja. Also in den 40ern gab es zum Beispiel noch die EC Comics, die Educational Comics, Entertainment Comics, die lustigerweise früher Educational Comics geheißen haben, die damals tatsächlich Comics aus dem Bibeluniversum an Schulen zum Beispiel geschickt hatten und produziert hatten. Der Sohn von dem ursprünglichen Gründer hat das ja dann übernommen und hat es dann umbenannt in Entertainment Comics. Und seitdem gab es in diesem Verlag fast nur noch Horror Comics, Crime Comics, Mystery Comics. Und die waren in den 40ern total en vogue, die dann halt auch diese ganzen, ja, furchtbaren Szenen gezeigt haben, die da Comic Code so furchtbar anging. Und der ist dann auch tatsächlich weitergegangen. Der hat dann nur noch Mad Comics irgendwann veröffentlicht. Und die ganzen anderen Reihen, der hat ja super viele Reihen, ja, die gab's dann nicht mehr. Und entsprechend gab's dann irgendwann wirklich, wie du schon gesagt hast, nur die Kindercomics. Ich erinnere mich noch an Captain America zum Beispiel. Dessen Cover mussten zum Beispiel auch geändert werden, wie von vielen anderen Comics natürlich auch, aufgrund des Comic-Codes. Vorher gab es den Villain, also den Bösewicht, der sah fürchterlich aus, richtige Fratze auf dem Comic, die Leute gingen aus dem Maul raus irgendwie, das war also schon erschreckend, als wenn es jetzt ein wirklicher Typ wäre. Und nach dem Comics-Code, beziehungsweise nach Sichtung von den Comic-Code-Leuten, wurde die Fratze komplett rausgestrichen. Und generell, wenn man jetzt die Comics vergleicht vorher, also auch die Mystery-Comics, wo es ja wirklich um Twists ging, um Dark Humor, da waren es plötzlich am Ende nur noch irgendwelche Happy-Hippo-Geschichten.
Ja, Crime-Comics gab es dann auch viel, also einfach Thriller, Verbrechensgeschichten. Ich glaube, was man heute noch kennt aus diesem ganzen Horror-Comic-Universum, wäre Geschichten aus der Gruft, ja. Also Tales from the Crypt. Das hat ja Wurzeln bis in die 50er Jahre auf jeden Fall.
Total toll. Also hier habe ich noch mal welche gelesen von ganz früher. Ich finde die immer noch toll. Ich habe auch die Serie geguckt als Kind. Also es war ja noch eine Kinderserie in den 90ern. Oder 80er? Nee, 90er, glaube ich. Eigentlich ist es super, super schade. Also natürlich ist es super schade, dass der Comics-Code dann auf den Plan getreten ist. Weil wer weiß, was es jetzt für Comics gäbe oder wie die Comic-Landschaft heute aussehen würde, wenn der Comics-Code nicht eingetreten wäre. Wie groß Tales from the Crypt gewesen wäre. Vielleicht gäbe es jetzt kein MCU, sondern ein Tales-CU oder so.
Ja, oder es wäre halt ein... also vielleicht wäre die Anerkennung als Kunstform für Comics auch noch viel größer, ohne diesen Einschnitt oder dieser Gedanke, dass Comic-Lesen was für Kinder ist, das hat sich halt da entwickelt. Also Kinder haben auch diese Horror-Comics gekauft, natürlich, aber wahrscheinlich hat es sie nicht zu Verbrechern gemacht, würde ich jetzt einfach mal in den Raum stellen, dass es das nicht gewesen ist, aber ja, es gab eben halt auch einfach viele Erwachsene, die es gekauft haben. Also viele Soldaten haben eben im Zweiten Weltkrieg an der Front angefangen, Comics zu lesen.
Mhm.
Oder Arbeiter in den Pausen und sowas. Es war halt einfach ein weit verbreitetes Medium, durchaus auch für die Arbeiterklasse. Und das ist ziemlich verloren gegangen. Also es war halt ja lange was für Kinder und dann halt was für Nerd-Spezialisten. Und jetzt ist es eben ja zwar auch irgendwie Mainstream, was auf Comics basiert, aber wobei ich glaube, dass die wenigsten Leute, die jetzt das MCU abfeiern, tatsächlich sich in die Comics reinnörden oder viel davon lesen.
Das glaube ich auch nicht. Aber muss ja auch nicht sein. Dann wird man ja nur noch mit, es gibt so viele Publikationen, ich glaube, dann wird man nur noch Comics lesen, wenn man sich wirklich alles wirklich einlesen müsste. Aber was ich super interessant finde, ist, wo wir noch gar nicht richtig drauf eingegangen sind, also nur ganz kurz, über den Einfluss von Comics auf Kinder. Denn das war ja eins von Worthams größten Argumenten. Der hat ja als, übrigens ein Deutsch-Amerikaner, also ein Psychiater, der sich auf die Entwicklung von Kindern spezialisiert hatte. Er hatte irgendwann bei seiner Arbeit festgestellt, und das werfe ich einfach jetzt in diesem Satz wertfrei in den Raum, hat festgestellt, dass die Leute, also die Kinder, die er behandelt hatte, Comics gelesen haben. Dementsprechend hat er natürlich gefolgert, Comics machen gewalttätig. So, das lasse ich einfach mal ganz kurz so stehen und will es direkt kommentieren. Also ich lasse nicht kommentiert stehen. Dazu muss man natürlich sagen, dass eigentlich jeder und jede Comics gelesen hat. Und jetzt auch wie die heutige Videospiel- oder die damalige Videospieldiskussion, dass Videospiele gewalttätig machen, das ist ja eigentlich sehr ähnliche Diskussion. Das eine führt ja nicht zum anderen. Also ich würde eher sagen, Kinder lesen einfach Comics. Und manche von denen werden gewalttätig und die meisten nicht. Die meisten Kinder atmen ja auch Luft. Und diese Feststellung, die Wortham getätigt hat, ist ja leider dann auch Grund oder Mitgrund für den Comics-Code.
Ja, genau. Der hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, dass das, ja, ich sag mal, sehr polemisiert, seine Aussagen.
Genau.
Wobei ich sagen muss, natürlich hat unser Medienkonsum sicherlich auch einen Einfluss darauf, wie unsere Gedankenwelt ist und wie wir die Welt wahrnehmen und sowas, aber ja, halt eben nicht in dieser Ursächlichkeit, dass Menschen durch ein einzelnes Medium zu GewalttäterInnen werden. Das passiert halt auch alles im Kontext ihres Lebens.
Bin da auch kein Psychiater, also keine Psychiaterin, aber diese Schlussfolgerung finde ich doch trotzdem dezent skurril.
Ja, ich glaube halt, dass es hilfreich ist, wenn halt Kinder in ihrem Medienkonsum auch, ich sag mal, begleitet, unterstützt werden von Eltern oder anderen Personen in ihrem Umfeld. Also, dass sie ihnen helfen, das einzuordnen und einen Kontext geben. Ich glaube, das ist hilfreicher als jetzt generell Verbote.
Ja. Oder wenn man zum Film übergehen würde, die FSK. Die FSK finde ich ja wesentlich sinnvoller, wenn man damals einfach diese solche Art von Stempeln eingeführt hätte, anstatt den Comics-Code-Stempel, dann wäre dem schon viel geholfen worden. Man kann einfach dann, die gleichen Leute hätten das, also sichten können die ganzen Comics, hätten dann verschiedene Stempel drauf machen können. Das ist ab 16, das ist ab 18.
Wobei das natürlich auch einen enormen Einfluss hat. Je nach, also je offener eine Medienlandschaft ist, umso geringer wird der Einfluss davon. Also heute mit Streaming können wir jederzeit Film ab 18 gucken, wenn wir das wollen. Früher, als es im analogen Fernsehen lief, würden die halt oft gar nicht eingekauft und gezeigt. Und wenn sie halt vor, ich weiß was, 22 oder 23 Uhr gezeigt werden, dann müssen sie geschnitten sein. Und das macht ja schon einen Unterschied darin, wie konsumierbar die sind und wie gut sie, also wie der wirtschaftliche Anreiz ist, die zu produzieren. Also man möchte halt vermeiden, dass ein Film ab 18 ist oder R-rated in den USA oder halt über das R-Rating möchte man überhaupt nicht, möchte man auf gar keinen Fall hinaus. Da gibt es ja, und da gibt es eben dann eben diese, ja, auch wieder freiwilligen Selbstkontrollebehörden oder Institutionen, die sich um das Ganze kümmern. Also in Deutschland gibt es ja einmal die freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft und dann gibt es natürlich die Bundesbehörde für jugendgefährdete Schriften, die halt das Recht hat, Sachen zu indizieren, also tatsächlich als gefährlich einzuschätzen.
Ja gut, da sprichst du einen guten Punkt an. Also ich dachte jetzt, hatte daran gedacht, dass man dann den Kindern quasi verwehren könnte, wenn die den Comic kaufen im Geschäft. Dann dachte ich, okay, das ist eigentlich eine gute Sache. Dann kriegt dieses Kind von 6 Jahren nicht unbedingt diesen Horror-Sex-Comic oder so, jetzt im übertriebenen Fall. Aber das ist ja eigentlich das Gleiche, was du gesagt hast mit die Filme oder die Filmmacher wollen das ja gar nicht, dass es ein R-Rating ist, weil dann natürlich auch weniger Tickets verkauft werden. Da hast du vollkommen recht, daran habe ich gar nicht gedacht. Und letztlich ist es ja auch ähnlich wie beim Comics-Code. Der Comics-Code war ja auch nicht, dass Leute sich dran halten mussten. Also es war keine gesetzliche Regelung. Es war quasi semi-freiwillig. Aber das ist ja, kommt ja eigentlich aufs Gleiche raus. Wenn man den Comics-Code nicht, also wenn man das Logo da nicht hatte, dann wurde man nicht verkauft.
Das hat sich eben aus so Monopolpositionen ergeben. Also zum einen, die Dinger sind, also der Comics-Code, aber auch sowas wie der Hays-Code, mit dem Hollywood sich selbst zensiert hat. Oder auch die, ich sag mal, die deutschen Computerspielversionen, wo Blut grün ist und Soldaten durch Roboter ersetzt werden. Das sind alles Sachen, die gemacht werden von den Firmen, um Zensur oder anderen staatlichen Eingriffen zuvorzukommen. In den 50er Jahren in den USA war es halt eine reale Sorge, dass einfach Zensur stattfinden würde, wenn sie nicht handeln. Also es gab ja eben Anhörungen vor dem Senat und dergleichen. Und als der Hays Code gemacht wurde, auch große Einkommenseinbußen. Da wurde halt einfach entschieden, wir legen uns diesen strengen Code auf, den Leute sehen können, wo die Richtlinien sozusagen in Anführungszeichen klar sind. Also wir haben ja schon gesagt, die sind alle auslegbar. Damit schränken wir uns ein, damit nicht von außen jemand kommt, der uns einschränkt. Weil wenn wir uns einschränken, haben wir immer noch sozusagen die Kontrolle über das Ganze und können in diesem Fall als Großhändler von Comics den Markt mitbestimmen. Oder eben damals haben halt Studios auch die Kinos besessen. Das heißt, sie konnten praktisch bestimmen, was gedreht wurde und was gezeigt wurde.
Ich gehe mal eben die Codes durch, weil wir haben ja jetzt eigentlich fast nur über Codes gesprochen, die wir total abstrus finden. Oder die zumindest sehr abstrus ausgelegt worden sind. Aber ich finde einen Code, den ich jetzt gerade natürlich nicht finde, weil warum sollte ich ihn auch finden? Das wäre total einfach. Hallo, hallo. Ah ja, females shall be drawn realistically without exaggeration of any physical qualities. Und das ist ja auch ein Punkt, der immer noch diskutiert wird. Und ich habe den Eindruck, der wurde immer schon diskutiert, egal ob mit oder ohne Code, dass gerade Frauen unrealistisch dargestellt werden. Ich kann verstehen, dass der aufgesetzt worden ist, gerade auch im Hinblick von Worthams Werten. Aber diesen Punkt stehe ich wirklich ein bisschen ambivalent gegenüber.
Ich denke, dass man da unterscheiden muss zwischen Idealisierung und Sexualisierung. Also Comicfiguren sind in der Regel idealisiert, also sehr viele. Oder im Stil der Karikatur werden ja auch Sachen übertrieben dargestellt, hervorgehoben. Und in diesem Fall, also wenn wir das Ding wortwörtlich auslegen, würde es bedeuten, man dürfte keine Karikaturen von irgendeiner weiblichen Person machen. Man dürfte Merkel-Karikaturen machen. Man dürfte eben nichts dahingehend hervorheben, was ich schon für eine große Einschränkung halte, also wenn man es jetzt in die Richtung weiterdenkt. Aber über die sexualisierte Darstellung von Frauen oder eben diese, ich weiß nicht, kennst du die Hawkeye Initiative, wo sie zeichnen sie Comic-Cover, wo Frauen sehr sexualisiert dargestellt werden, einfach mit Hawkeye nach. Und dann sieht man halt, wenn man diese Position einnimmt, wie strange das wirkt. Aber man ist es eben bei der Darstellung von Frauen gewohnt. Aber das war eben auch in den 70er Jahren, als der Code noch eine Relevanz hatte, schon so, oder in den 60ern. Aber ja, ich denke, Idealisierung ist okay. Also man muss nicht in jedem Punkt darauf achten, dass es realistisch ist, aber die Frage ist halt, ob ich jetzt eine weibliche Figur aus dem Male Gaze zeichne, damit das für mich erotischer ist und irgendwie einen Winkel finde, wo sowohl Brüste als auch Hintern im Bild sind. Das ist halt, da sehe ich jetzt nicht notwendigerweise über Pornografie hinaus einen Wert drin, das zu machen. Das ist nicht, wie man mich dazu kriegt, einen Comic zu kaufen zum Beispiel, aber das ist halt, wie viele Cover gezeichnet werden.
Okay, also da gebe ich dir recht. Idealisiert werden ja auch Männerkörper. Und also von daher, ich finde das auch völlig legitim, gerade bei SuperheldInnen. Die sollen ja auch irgendwie ideale Leute darstellen. Also zumindest nicht alle, aber zumindest einige, wenn die Superstärke haben oder so. Aber ja, Sexualisierung ist wieder was anderes. Vor allen Dingen diese Hawkeye Initiative, die finde ich göttlich. Also ich verlinke die auf jeden Fall in den Shownotes, falls sie noch gibt. Ich glaube schon. Das ist total süß. Also das muss man sich einfach nur vorstellen. Also da wird einem erst bewusst, also selbst wenn man nichts mit sexualisierten Darstellungen am Hut hat, selbst wenn man überhaupt keine Ahnung hat, dann wird einem erst bewusst, wenn man das anguckt, ja, okay, irgendwas ist ja wirklich sehr, sehr strange. Und wenn ich jetzt solche Posen einnehme, dann breche ich mir wirklich den Rücken, daher kommt der Name. Und es gibt auch dieses eine ziemlich berühmte Cover von Spider-Man, wo Mary Jane, ich glaube, ja doch, auf dem Sofa sitzt und eine Kaffeetasse in der Hand hält. Und eigentlich ist das so eine Mümmelstellung irgendwie, wo man sich irgendwie total hinpimmelt. So. Aber sie sitzt dann total mit durchgebogenen Rücken da und denkt dann noch irgendwie über die Schulter und dann ist auch wieder Arsch. Das finde ich echt krass. Und da gibt es auch ein paar Cosplayerinnen, die sich da in die Pose auch geschmissen haben. Und das ist auch sehr lustig. Das verlinke ich auch mal. Kennst du das? Das Cover?
Ich glaube ja.
Das ist nicht total übertrieben, aber das zeigt einfach in so Details, wie es aussieht mit der Darstellung weiblicher Figuren. Also wie gesagt, ich finde es ja okay, wenn Frauen sexy dargestellt werden und auch Männer sexy dargestellt werden. Es kommt für mich immer auf den Kontext an. Und ich glaube, wenn wir jetzt total auf SuperheldInnen uns fokussieren, dann verlieren wir, glaube ich, auch so die anderen Comic-Arten aus den Augen. Weil ich glaube, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dieser Punkt ist wahrscheinlich auch eher wieder auf die noch mehr sexualisierten Comics bezogen und auf die Horror-Comics und so, nehme ich mal an.
Auch, ich denke, dass er durchaus auch SuperheldInnen getroffen hat und ja, Pin-Ups und was nicht alles, aber ja, also es ist auf jeden Fall ein Punkt, über den man nachdenken kann, worüber ich auch noch nachdenken würde. Kurze Inhaltswarnung, wir reden ganz kurz über sexuelle Gewalt. Es gibt halt die Punkte, illicit sex relations are neither to be hinted at or portrayed. Rape scenes as well as sexual abnormalities are unacceptable. Und danach, seduction and rape shall never be shown or suggested. Mit seduction und illicit sex relations bin ich, da habe ich jetzt persönlich weniger Probleme. Aber ich denke, dass man Vergewaltigungsszenen nicht notwendigerweise braucht und sehr, sehr bewusst einsetzen sollte. Und wie ich es getan habe, mit einer Inhaltswarnung versehen und jetzt tatsächlich nicht im durchschnittlichen Comic. Also da brauche ich die halt auch wirklich nicht. Also ich würde halt jetzt nicht sagen, dass es niemals einen Grund gibt, sie in der Kunstform zu verwenden, aber eben nicht leichtfertig.
Das ist halt schwierig, Vergewaltigungsszenen zu schreiben, weil gerade bei Comics sind halt meistens Frauen betroffen als Opfer, die dargestellt werden. Und du weißt halt nie, wer liest, also wer mitliest. Und du weißt nie, ob jemand, der betroffen ist, diese Szene liest, ohne zu wissen, okay, da kommt eine Vergewaltigung vor. Und da sollten, wie du auch schon gesagt hast, Trigger unbedingt, also meiner Meinung nach unbedingt vorangestellt werden. Und, sorry, aber Vergewaltigung ist wirklich klar kein Plot-Device. Also man kann auch ohne Vergewaltigung eine tolle Charakterentwicklung durchlaufen, auch als Comicfigur. Und deswegen, ich persönlich brauche Vergewaltigungsszenen definitiv nicht, vor allem nicht, wenn die plötzlich passieren, ohne Vorwarnung und das dann irgendwie über eine Seite oder zwei Seiten hinweg dargestellt wird. Da bin ich teilweise echt empfindlich. Da ist mir auch egal, ob es ein Mann oder Frau als Opfer ist. Ich finde, beide stimmen. Da sind wir jetzt auch wieder nicht bei Comics, da muss ich ganz kurz ausschweifen, nämlich zu diese Serie, wo die eine Frau, die Engländerin nach Schottland, Outlander, in die Vergangenheit reist. Und da wird irgendwann, sorry, Spoilerwarnung, die männliche Figur, also männliche Hauptfigur vergewaltigt. Und das ist dann über eine Folge lang gefühlt. Und da habe ich mir auch in den Kopf gegriffen und gefragt, warum macht ihr das denn? Und das war für mich echt Rape Porn teilweise, weil es teilweise für mich, für meine Begriffe echt zu schön dargestellt wurde. Zu sexy.
Ja, ich habe jetzt Outlander nicht so weit gelesen in den Büchern. Ob ich einschätzen kann, dass es die Fantasie ist. Es gibt da ja auch eine Szene, wo sie von ihm geschlagen wird. Und das ist halt eine, die im Buch wahrscheinlich, also es ist halt in so historischen Romanzen total verbreitet, solche Szenen zu haben, weil die eben so ein BDSM-Ding angehen. Aber in der Serie hast du halt nicht die Metaebene, weil der innere Monolog fehlt, der das Einordnen von beiden Figuren. Und deswegen sieht es halt einfach aus wie eine Szene von Gewalt. Und ja, die Vergewaltigungsszene habe ich nicht gesehen oder gelesen, deswegen kann ich das nicht beurteilen, ob das auch so ein ambivalentes Ding sein soll, was halt irgendwie die schrecklichen Umstände von damals als sexy dargestellt ist. Auch wieder fragwürdig und so. Oder ob das halt tatsächlich einfach nur grausam sein soll für eine Folge.
Ja, so, ich weiß es, ich kann es, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber es war halt Rape als Plot-Device und es hatte für mich weniger Schrecken als gewollt Sexiness irgendwie. Auch wenn es natürlich schreckliche Szenen waren, aber irgendwie war mir das zu weichzeichnerisch dargestellt.
Ja, ich würde jetzt auch nicht sehen wollen und würde ich eine Vorwarnung haben wollen, um das überspringen zu können, aber ja.
Jeweils den Punkt von dem Comics-Code finde ich gut, dass der drin ist, so. Aber ich finde, da kommt es auch wieder auf den Kontext an, weil es gibt ja Comics, wo das durchaus auch Thema sein kann und wo das auch gut beleuchtet werden kann. Wenn es einfach so als Nebenobjekt ist. Ach, übrigens, wir schmeißen mal eine Vergewaltigung rein. Das finde ich nicht gut, aber es gibt, ja, ich meine, viele Comics jetzt auch in den letzten Jahrzehnten, wo das durchaus auch seine Daseinsberechtigung hatte.
Ich würde halt sagen, zum Beispiel die Figur Harley Quinn in ihrer Entwicklung und wie sie Tiefe gewonnen hat und als Charakter zu was Eigenem Besonderen geworden ist, nur funktioniert, wenn die Beziehung zu Joker tatsächlich missbräuchlich ist und sie sich davon lösen möchte. Also nicht, sie löst sich von jemandem, weil er böse ist und sie jetzt gut wird. Das ist halt sehr einfach und sehr binär in der Moral, was bei Comics auch okay sein kann, aber der Charakter gewinnt ja an Tiefe, weil sie eben sich tatsächlich aus einer missbräuchlichen Beziehung mit ihren Dynamiken löst, zumindest in einigen Comic-Versionen, Darstellungen. Und das funktioniert eben nicht, ohne auch zu zeigen, dass die Beziehung halt toxisch und missbräuchlich ist.
Ja, das ist ein gutes Beispiel. Also bei Harley Quinn, da habe ich tatsächlich eine sehr, sehr positive Beziehung zu ihr, weil ich mich sehr gut mit ihr identifizieren kann. Und für mich ist sie ein Empowerment-Symbol. Also Symbol der Empowerment einfach. Und deswegen für sie, zu ihr passt das. Das ist natürlich alles nur total subjektiv. Und das klingt jetzt so, als wenn ich jetzt, ach ja, bei der finde ich es total toll, bei dem jetzt aber nicht. Aber es ist natürlich das alles nur subjektive Eindrücke. Aber ja, wie du auch schon sagst, bei verschiedenen Charakteren, da passt das einfach und ist auch gut dargestellt. Und es kommt natürlich immer darauf an, wer es schreibt. Manche können sowas halt schreiben. Manche sollten besser die Finger davon lassen, weil es einfach nur ja anderen vor den Kopf stoßen kann. Und gerade bei solchen Themen, bei solchen ja delikaten Themen, sollte man wirklich aufpassen.
Ja, ich würde dabei auch tatsächlich zwischen verschiedenen Runs von Harley Quinn unterscheiden. Also, wer sie wie geschrieben hat.
Ja.
Also, es gibt auch welche, wo halt einfach die toxische Beziehung komplett glorifiziert wird. Und halt hier, das ist die große Romanze, der Joker und Harley Quinn. Und wenn man das halt so darstellt, dann kann das halt auch einfach eine toxische Darstellung von missbräuchlichen Beziehungen sein, die jetzt nicht unbedingt Positives beiträgt.
Zeigt ja schon, dass die beiden regelmäßig in irgendwelchen Top-Listen der tollsten, romantischsten SuperheldInnen-Beziehungen auftauchen.
Ja, es sollten Poison Ivy und Harley Quinn sein, die in diesen Listen auftauchen. Aber wo wir bei Harley Quinn gerade sind, hast du das Harleen-Comic gelesen von Stjepan Sievich?
Nein. Das wollte ich unbedingt, weil er ein super Zeichner ist.
Ja, richtig, richtig große Empfehlung von mir auch. Und er wäre ja halt ohne die Möglichkeit, ich sag mal, Erotik-Comics zu zeichnen, nicht da, wo er jetzt ist. Also sein Durchbruch war Sunstone, was einfach eine romantische Komödie im BDSM-Milieu ist. Und er hat es jetzt halt zum Zeichner für DC geschafft.
Ja, stimmt. Aber die Sunstone war ja auch zwischen zwei Frauen, oder?
Also die Hauptbeziehung ist zwischen zwei Frauen, aber ja. Es gibt auch andere Beziehungen, die da dargestellt werden. Also ja, es ist eine queere Beziehung in einem BDSM-Kontext, die, also das wäre unter dem Code nicht gegangen und hätte niemals so einen Erfolg gehabt. Aber durch den, ich sag mal, demokratisierenden Effekt des Internet ist es halt von so DeviantArt-Zeichnungen zu einer erfolgreichen Comicreihe geworden.
Ich kann mich noch erinnern, vor 10 oder 15 Jahren oder was, wo ich auf DeviantArt auch wirklich auch war und auch selbstgezeichnete Bilder hochgeladen habe, da ist er mir zum ersten Mal begegnet und dachte mir, wow. Und ja, du hast recht, es wäre überhaupt nicht gegangen mit dem Comics-Code. Das wäre eine Tragödie. Weil den Comic, also Sunstone, fand ich richtig gut.
Ja, und Harleen ist auch richtig gut. Wenn ich mir einen Comic wünschen dürfte, der irgendwann mal existiert, möchte ich, dass er Wonder Woman schreibt und illustriert.
Also Wonder Woman deine Hauptheldin?
Ist eine meiner Hauptheldinnen und einfach, weil er das Thema, also er wäre jemand, der zu den Ursprung zurückgehen könnte, was BDSM angeht. Und zum anderen liebe ich, wie er Wonder Woman in Fanart zeichnet. Also er hat halt diese, er zeichnet sie halt auf eine sehr muskulöse Weise und auch groß im Vergleich zu anderen Charakteren um sie herum. Und das, also er stellt die richtigen Merkmale idealisierend heraus, würde ich sagen. Und ja, ich mag die Figur auch sehr halt, ob ihrer Geschichte, ob der Botschaft, die sie oft verbreitet, also je nachdem, wie sie geschrieben wird, ist sie schon ziemlich weit vorne. Also von den, ich glaube, bei DC wären tatsächlich die drei, die ich aufgezählt habe, meine Favoriten, ohne sie jetzt in der Reihenfolge ranken zu wollen. Also Poison Ivy, Harley Quinn und Wonder Woman.
Und gerade Wonder Woman wurde ja wirklich sehr stark beschnitten beim Comics Code. Da wärst du nicht glücklich gewesen damals.
Nee, wobei ich wahrscheinlich, also ich weiß nicht, ob ich in 1940er Wonder Woman jetzt, ohne das einzuordnen und die Bereitschaft, Fragen zu beantworten, einem kleinen Kind geben würde.
Ja.
Aber das gut. War wahrscheinlich die Zielgruppe.
Weiß ich nicht. Also Zielgruppe vielleicht nicht, aber ich meine, wenn ich es vorher gelesen hätte, ich glaube, so schlimm fand ich die Comics nicht. Und ich meine, als Elternteil sollte man ja sowieso daneben sitzen, also nicht daneben sitzen, aber zumindest da sein und eventuelle Fragen beantworten und auch darüber reden. Gerade wenn man irgendwelche Comics gibt, die vielleicht zumindest nicht hundertprozentig klar sind. Aber es ist ja für mich auch Aufgabe der Eltern.
Ja, denke ich auch.
Aber was, fandest du denn, so schlimm, also in Anführungsstrichen schlimm, dass du das den Kindern nicht geben würdest von Wonder Woman damals?
Ich glaube, dass die Metaebene fehlt, zu erkennen, was davon sexy gemeint ist.
Okay.
Also vielleicht liegt es auch daran, dass ich halt im BDSM unterwegs bin und deswegen viele der Bilder so einschätzen kann.
Ja, ich glaube auch. Ich bin da gar nicht unterwegs. Erzähl mal, vielleicht, also wenn du magst.
Also die ständigen Darstellungen von Fesselungen und so etwas.
Ja, aber ist das denn so explizit? Ich meine, ich habe das zum Beispiel damals auch gelesen, als ich kleiner war. Also noch kleiner als jetzt. Klar ist mir aufgefallen, dass sie gefesselt wurde, aber natürlich war für mich dann überhaupt keine sexy Ebene. Und auch später im Erwachsenenalter habe ich natürlich gedacht, okay, Bondage kenne ich. Das finde ich schon ein bisschen... Ich habe das damals noch auf den Male Gaze bezogen, da ich dachte, okay, wahrscheinlich steht der gute Herr auf BDSM und wahrscheinlich möchte er sie deswegen so darstellen.
Das ist absolut richtig. Also das hat er so gemacht in den 40ern. Aber genau, ich denke, dass die halt... Also ja, dass oft dieses... Grundlos werden Leute gefesselt und so. Das Plot-Device ist da, damit eine Festung drin ist und nicht aus anderen Gründen, weil er halt das zeigen wollte. Das ist halt wie so ein Sweet Gwendoline-Comic, wo es halt hauptsächlich darum geht, dass Leute. Sweet Gwendoline ist halt eine nochmal mehr erotisierte Comic-Serie über eine, ich sag mal, Abenteurerin, die ständig in Situationen kommt, wo sie gefesselt oder bestraft wird. Es gibt ein Lied von den Ärzten, das danach benannt ist. Ich glaube, dadurch hat sie in Deutschland die größte Bekanntschaft. Aber genau, es ist halt so ein, genau, also das ist schon sehr erotisiert. Und dann das Spanking, also Hinternversohlen ständig vorkommt in einem Kontext, der in dem Comic so ein semi-bestrafendes Ding hat, aber auch irgendwie lustig. Und der bei ihm halt ganz klar aus einer BDSM-Neigung gefiltert ist. Also ich glaube, weil ich erkenne, wie viel von dem Ding aus seinen Neigungen kommt, kann ich es nicht mehr auf so eine kindlich naive Weise sehen. Ich weiß nicht, ob Kinder es einfach lesen würden und sagen, ja, cool.
Ja, aber mir ist das Spanking total entgangen. Also jetzt, wo du es sagst, habe ich auch die Bilder vor Augen, wo Wonder Woman dann, also ist mir schon klar und das habe ich jetzt auch vor Augen, aber habe ich total vergessen. Aber ja, ob man als Kind da drauf kommt, weiß ich nicht. Ich weiß aber auch nicht, ob ich als Elternteil dann das Kind beiseite nehmen würde und sagen würde, ja, übrigens, du siehst ja hier, Wonder Woman wird geschlagen. Das passiert nicht, weil so und so, sondern weil sexy. Ich weiß es nicht. Was würdest du denn da machen? Ich habe da zu wenig berührt. Da muss ich mich echt mal einlesen. Das finde ich eigentlich total interessant.
Genau, das würde ich mir nämlich ersparen wollen, dieses Gespräch. Das zu sagen, ja, das ist nicht in Ordnung, aber der Autor macht das, weil es für ihn in Ordnung ist, weil er auf einer anderen Metaebene unterwegs ist, weil in seinem Beziehungsmodell alle zugestimmt haben, dass es okay ist. Und er überträgt jetzt eine Fantasie, die dem Ganzen einen Bestrafungscharakter gibt, auf dieses Comic, wo diese Metaebene nicht existiert. Also es ist halt super. Also ich glaube, man braucht halt ein größeres Verständnis sowohl von BDSM als auch von Autoren und Metaebenen und sowas, um exakt zu erklären, warum das da so drin ist, wie es drin ist.
Ich erinnere mich nur noch an Donald Duck, komplett alles, weil der wird ja auch immer, Quatsch, verprügelt ja auch immer Tick, Trick und Track. Da muss ich gerade so denken, dass du meintest, Wonder Woman wird, also kriegt Spanks.
Soll ich mal kurz ausholen über Spanking als Symbol?
Ganz kurz, ja.
Also, im Hays Code der ist halt in den 30er Jahren entstanden, während der Weltwirtschaftskrise, als Kinos schlecht liefen und so. Und Leute, und es halt viele Skandale gab und der Mittlere Westen, nicht mehr so oft ins Kino gegangen ist, weil Kinos auch teurer geworden sind. Und da haben sie halt versucht, das Ganze rumzureißen, indem sie konservativer geworden sind und wholesome Inhalte. Auf jeden Fall, da war halt auch drin, dass Leute sich nicht mehr küssen dürften und keine Sexszenen und so etwas. Und Autor und Filmmacher haben halt angefangen, da, ich sag mal, Spanking-Szenen einzubauen, als eine Wendung in der Beziehung, wo vielleicht sonst eine Sexszene gewesen wäre. Aber die Symbol ist halt verloren gegangen. Und irgendwann haben Leute sozusagen die Filme als Vorwand genommen oder als ihr Bild von der Welt, dass es wirklich so sei. Dass sozusagen Spanking in Beziehungen okay wäre und haben praktisch häusliche Gewalt da begründet oder haben halt einen später glorifiziert, dass in der guten alten Zeit war das so, obwohl das halt nicht die Üblichkeit hatte und am Anfang von den Noir-Menschen oder von den Leuten, die den Hays-Code umgangen haben, als ein Symbol für Sexualität gesehen wurde. Und ich glaube, in Comics, wo der Comic-Code sowas sagt wie "All scenes of horror, excessive bloodshed, gory and or gruesome crimes, depravity, lust, sadism, masochism shall not be permitted." Ich glaube, im Comics-Code war es deswegen zum einen 20 Jahre später und zum anderen, weil eben diese Masochismus-Sadismus-Ebene schon klar war, wurde es dann halt rausgenommen und hat das Symbolding verloren und wurde halt tatsächlich als so ein, wir machen eine Bestrafung und zeigen sie aber ohne Gewalt, also die Verbrecher werden bestraft, aber ohne, dass es richtig hier grausame Gewalt ist. Und dann nehmen wir halt irgendwie Hintern, das ist, was Kinder in den 50er Jahren sich vorstellen können, dass das bösen Leuten passiert. Und deswegen ist das halt in so Comics viel drin, weil es halt als einen, weißt du, als eine unschuldigere Sache, als Batman erschießt Leute gesehen wurde. Was jetzt, wenn man, würde ich auch zustimmen, dass es im Zweifel auf der Ebene von schlimm weniger schlimm ist, aber es vermittelt halt auch wieder ein falsches Bild vis-à-vis häusliche Gewalt und ich sag mal paternalistische Übergriffe von Männern gegenüber Frauen und sowas. Und die Spankings und Wonder Woman waren halt was anderes. Zum einen eben, weil oft eben mit Frauenbeteiligung und also als Tops und ja, explizit in diesem sexualisierenden sadomasochistischen Kontext drin, der später halt rausgenommen werden sollte. Also im Film hat es sich anders dargestellt als in den Comics durch diese 20 Jahre Unterschied.
Das ist ja spannend. Wusste ich gar nicht.
Ist halt auch absolutes kulturwissenschaftliches Nischenthema, würde ich mal sagen.
Schön, dass du heute hier bist. Perfekt ausgewählt. Also darf ich mir jetzt vorstellen, wenn ich jetzt alte Filme gucke und ich dann eine Spanking-Szene sehe, dann weiß ich, oder kann ich davon ausgehen, eigentlich sollte das eine Sex- oder Kuss-Szene sein?
Ja, und das ist halt eine Katharsis-Wendung in der Beziehung auf irgendeine Form, ja. Das kann es sein. Halt, wenn du dir Screwball-Komödien aus den 30er Jahren anguckst, vor dem Ding, da streiten sie sich oft, dann küssen sie sich. Wenn du dich nicht küssen kannst, aber irgendwie auch einen anderen erotisierenden Höhepunkt willst, Leute, die ein bisschen kinky sind, nehmen dann halt eine Spanking-Szene.
Okay, weiß ich Bescheid. Mein also, Freund dann so, sorry, ich kann dich gerade nicht küssen, da habe ich dich stark, klar doch. Nein, ich will jetzt keine häusliche Gewalt glorifizieren, aber jetzt unter dem Gesichtspunkt des Ace-Codes ist das schon eine sehr amüsante Anekdote.
Mit der Frage, darf ich dich schlagen, wäre es ja einvernehmlich, wenn du ja sagen würdest.
Das stimmt, du hast recht. Konsens ist da.
Genau. Es gibt auch, also, aber der explizite Konsens geht halt mit dem Ace-Code verloren. Es gibt, also, wenn man jetzt zum Beispiel Forsaking All Others ansieht, das ist halt so eine Screwball-Komödie aus, kurz vor den Hays-Code-Zeiten aus den frühen 30er Jahren, da gibt's halt explizite Szenen mit Consent. Und das findet man in Filmen, die später unterwegs sind, halt nicht mehr wieder. Genau wie halt diese ganzen, diese ganzen tiefen Ebenen von Consent und Kinky-Akten und sowas, eben auch in Comics verloren gehen mit dem Comic-Code als Wende. Aber ja. Aber wir haben jetzt ja die ganze Zeit über die einzelnen Paragraphen des Comic-Code geredet und was die bedeuten und sowas. Generell lehne ich solche, also halte ich das nicht für das richtige Werkzeug. Also auch wenn ich zustimme, dass man eben, ich sag mal, Gewalt kontextualisieren sollte. Dass man Frauen nicht rein sexualisiert darstellen sollte. Und sowas, dass man Inhaltswarnung braucht. Dem stimme ich alles zu, aber ich sehe halt so eine absolute Liste, die erfüllt werden muss, nicht als das richtige Mittel, um sowas durchzusetzen.
Ja, sehe ich ganz genauso. Also A, natürlich auch, weil die subjektiv sind, die Punkte, die man irgendwie auslegen kann, wie man quasi möchte. Und B, man kann sich nicht an Listen arbeiten, die beschneiden total die kreative Freiheit. Also ich finde es gut, genau, wenn man Richtlinien hat, wenn man sagt, okay, man sollte sich schon überlegen, was man schreibt, was man zeichnet. Und wenn du ein Kinderpublikum haben möchtest, dann schreibst du das und wenn halt nicht, dann das. Und diese machen wir heute auch. Wenn jetzt heute Leute ein Buch schreiben oder sonst was machen, da gibt's ja mittlerweile zum Glück, wie ich finde, Sensitivity Reader. Da bist du ja auch eine davon. Ist das für dich das Mittel der Wahl?
Sensitivity Reading ist ein Mittel für was anderes. Also generell ist aber natürlich jemand anders drauf gucken lassen. Ein hilfreiches Mittel. Das, aber eben, beim Comics Code geht es ja in der Regel darum, irgendwelche Arten von Darstellung oder irgendwelche Handlungen zu verbieten. Also halt einfach Inhalte, ganze Genres wie Horror kategorisch rauszunehmen. Und das Einzige, was an Narrativen verboten ist, ist halt sowas wie Police, Judges, Government Officials and respected institutions shall never be presented in such a way as to create disrespect for established authority. Das ist halt so ein, das ist halt ein Verbot von Narrativen, dem würde ich nicht mal zustimmen. Aber ich glaube, man sollte eben ja über, also Sensitivity Reading benutzt du ja, um davon, um halt sicher zu gehen oder um dir dabei zu helfen, niemandem vor den Kopf zu stoßen oder niemanden zu beleidigen auf eine Weise, die du eventuell gar nicht absehen kannst, um eben eine Perspektive raufzubringen, die Ahnung hat von halt marginalisierten Gruppen oder irgendeine Art von Narrativ, auf was du prüfen willst. Also in der Regel holt man Sensitivity Reading ja, weil man weiß, okay, ich habe hier ein Thema, das ist diffizil, da könnte was schief gehen, wenn ich das schreibe. Sei es eben eine Vergewaltigungsszene, um nochmal das darauf zu greifen, sei es eine Darstellung von häuslicher Gewalt, sei es eine Darstellung von toxischer Beziehung oder eben sei es eine Darstellung von einer marginalisierten Gruppe. Dann holst du dir halt jemanden rein mit Ahnung, der speziell darauf liest, ob diese Darstellung irgendwelche Probleme hat. Und dann arbeitest du es in der Regel um. Also ein Sensitivity Reader sagt dir, also die Macht haben wir in bisher, glaube ich, keinem Verlag. Die meisten sind halt auch Freelancer und nicht wie ich fest im Verlag angestellt. Das heißt, wir haben halt gar nicht die Position, die Publikation zu verbieten, sondern das ist halt eher ein Lektoratsschritt, also ein Schritt, bei dem es darum geht, den Text zu überarbeiten und anzupassen, wenn eben Formulierungen falsch sind, wenn es irgendwie ein Narrativ hat, das ja problematisch ist in irgendeiner Form und das man eventuell nicht will. Also dann weist man halt die AutorInnen darauf hin, dass sowas wie, wenn du das so darstellst, dann wirkt das schon, als wäre das eine coole romantische Beziehung, die der Joker und Harley hier haben. Möchtest du das wirklich? Oder könntest du da eventuell halt ein bisschen mehr Nuance reinbringen oder sowas? Das ist halt die Art von Feedback, das man da bekommt. Oder ich würde diese Begrifflichkeiten nicht nehmen. Oder wenn du diese Szene so reinbaust, dann solltest du am Anfang eine Inhaltswarnung geben, damit die Leute sich informiert entscheiden können, das zu lesen. Und das ist ja ein Unterschied zum Comics Code, der sagt, wenn diese Szene darin vorkommen soll, dann wird das Buch niemals veröffentlicht und niemand hat die Chance, es zu lesen oder sich zu informieren.
Genau, und das finde ich ein viel besseres, also sowas wie Sensitivity Reading finde ich viel besser, weil man dann nicht in seiner künstlerischen Freiheit eingeschränkt wird, wenn man zum Beispiel sowas wie eine Vergewaltigungsszene reinschreiben möchte. Und da wenn man sowas schreiben möchte und selber vielleicht zum Glück nicht mehr weiß darüber und selbst betroffen ist, dann sollte man sich schon, finde ich, Sensitivity Reader holen. Wobei jetzt in diesem Fall ist es natürlich wirklich schwierig, da jemanden zu finden. Und weil, wer sagt schon, also ja, das ist einfach schwierig. Aber jetzt bei anderen Dingen, wie zum Beispiel Rassismus oder weil ich nicht die Darstellung von Frauen, wenn man zum Beispiel ein Mann ist und Frauen schreiben möchte oder Szenen zwischen zwei lesbischen Frauen oder so oder zwischen Non-Binaries oder irgendwem, der er halt nicht ist als Cis-Mann, dann wäre es für mich schon gut, wenn man sich jemanden holt, der, wie du schon sagst, draufschaut und guckt, hör mal, ist das richtig so oder solltest du nicht vielleicht was ändern, anstatt halt, nee, hier, das geht so nicht, das kommt drin vor, zack, peng, raus damit. Das veröffentlichen wir so nicht.
Genau, Sensitivity Reading ist halt Arbeit am Text und kein Verbotskatalog, über den man rumschreibt. Und das, ich denke, da ist allgemein hilfreich, wenn du ein Buch schreibst und ein Lektorat hast, das nicht dieselbe Perspektive hat wie du selbst. Also es sollte schon verstehen, worum es geht. Also jemanden, der komplett fachfremd ist, der noch nie einen Comic gelesen hat, deinen Comic zu geben, das ist halt experimentell für Lektorat, aber halt eine Person, die Ahnung vom Thema an sich hat, aber ansonsten eine andere Perspektive als du rangehen zu lassen, das kann auf jeden Fall, ich denke mal, das Werk bereichern.
Ja. Zusätzlich, also ich meine, klar, Sensitivity Reading ist momentan zwar da, aber das wird halt selten bezahlt, also von den Verlagen. Und ich weiß von AutorInnen, die es dann halt selber bezahlen müssen. Und gerade AutorInnen, die sowieso so wenig Gehalt bekommen durch die Bücher, also so wenig verdienen durch die Bücher, ist es halt schwierig, sich dann noch Sensitivity ReaderInnen zu leisten. Das ist also momentan ein Feld, das definitiv noch ausgebaut gehört, finde ich, soweit es von Verlagsseite aus geht. Aber zusätzlich...
Das muss gehen. Also wenn halt so ein kleiner Rollenspielverlag wie Ulysses Spiele sich das leisten kann, eine Vollzeitstelle für Sensitivity Reading zu schaffen, dann können große Publikumsverlage wie Random House und so das auch. Also prinzipiell ist das möglich. Es ist halt noch ein Unwillen oder eine Uneinsichtigkeit, dass das notwendig ist.
Ja, das finde ich auch schade, um es mal so auszudrücken. Gerade wenn da halt so viel Geld hintersteckt, also bei den Verlagen und bei den Publishern oder wer auch immer da jetzt irgendwas macht. Und das sollte man ja schon leisten, weil ich meine, dann vermeidet man wahrscheinlich Shitstorms, die berechtigt sind, vermeidet Leute, die sich vor den Kopf gestoßen fühlen, man vermeidet Leute, die verletzt werden, also sich nicht nur so fühlen, als ob, sondern tatsächlich auch verletzt werden durch verschiedene Dinge. Ja, und ich finde, das einfach gehört nicht nur zum guten Ton, sondern gehört einfach zum Kunstschaffenden irgendwie dazu oder zu denen, der da das halt oder die das halt vertreiben.
Ja, es sollte viel üblicher sein, als es das bereits ist, würde ich auch sagen.
Also löblich, dass bei Ulysses Spiele so ist. Also nicht, dass jetzt ein Werbestream wird, aber nee, wie du schon sagst, halt ein kleiner Verlag und wenn die das schon schaffen, ich meine.
Ja. Genau, es gibt natürlich noch weit kleinere Verlage. Das ist also halt da, auch halt absolutes Anerkennung für die Tatsache, dass manche Kleinverlage das eben nicht leisten können. Aber ja, es gibt halt, wenn wir sagen, wenn wir über Publikumsverlage sprechen, dann sehe ich halt jetzt finanziell immer die Möglichkeit, das zu machen.
Ja, und dann zusätzlich würde ich, wenn es halt geht, sowas wie eine freiwillige, das hast du ja auch schon selbst gesagt, das ist ja auch irgendwie doof. Oder sonst, das ist schwierig. Aber generell gibt's ja auch in den Comicläden ja selbst auch Sparten. Also ich meine, die legen ja die Comics nicht einfach wild durcheinander und da kommt plötzlich ein Donald Duck liegt neben einem Mark Miller oder so, sondern die liegen ja schon in verschiedenen Regalen rum. Da sieht man meistens schon, wo die hingehören und wer die kaufen kann und auch ohne, dass man jetzt einen Stempel drauf hat oder so.
Ja, man kauft Sunstone wahrscheinlich nicht aus Versehen.
Nee. Wahrscheinlich nicht. Und wenn ich jetzt, ich habe auch mal im Comicladen gearbeitet und wenn jetzt, weil ich nicht ein Sechsjähriger kommen würde und jetzt irgendwie so ein Sexcomic da kaufen würde, würde ich auch sagen, ja, nee, komm. Aber gut, das ist jetzt noch nie passiert.
Genau, es ist, also ich bin halt mehr für, wie ich gesagt habe, die informierte Entscheidung. Ja. Also Inhaltswarnungen oder Fanfiction-Texte oder was auch, wie man es auch mal nennen möchte, halt einfach eine Inhaltsangabe geben, die einem sagt, was da grob drin vorkommen wird an Sachen, die einen unangenehm berühren könnten. Natürlich ist da immer noch die, also eine Triggerwarnung oder Inhaltswarnung kann niemals allumfassend sein, weil das Feld so groß ist, was Menschen irgendwie berühren kann. Aber es gibt ja halt einfach Sachen, die häufig sind. Und auf die, oder halt Themen, die halt das Potenzial haben, die man eigentlich immer benennen kann, wenn sie in einem Comic vorkommen. Wie eben halt, sexuelle Gewalt oder Rassismus oder so. Wenn man halt irgendwie einen kleinen Kasten macht, der irgendwie hinten drauf ist oder im Innenfutter oder was auch immer, also irgendwo einen Platz findet, wo man das raufschreibt, dann wäre, glaube ich, schon mehr getan als mit einem bloßen, das ist ab 16. Und dann sagt halt irgendwie der 16-Jährige, ja klar, ey, ich bin cool, natürlich kaufe ich mir das Comic ab 16, ich will, den Kinderkram brauche ich nicht mehr. Und dann ist das halt irgendwie was super Verstörendes mit einer issue-langen Folterszene, die halt einfach irgendwie nicht explizit genug war, da war die Leute eigentlich schon sagen, ja gut, das ist irgendwie ab 16 oder das, für sie ist das super unangenehm und letztlich dann auch verschwendetes Geld oder so. Und wenn man dann halt draufschreibt, das enthält halt hier Darstellung von Folter, dann ist die Entscheidung viel informierter als mit einer bloßen Zahl.
Ja, ja, das stimmt. Ich war damals auch so, ich habe dann auch immer die Erwachsenen-Literatur gekauft und Erwachsenenfilme geguckt, als ich so 12 war oder so. Fand mich damals total cool, hatte aber auch wahrscheinlich das Glück, dass ich nicht total verstört irgendwas rausgekommen bin. Aber ja, ich persönlich finde Content Notes am Anfang oder Triggerwarnungen total gut und würde ich unterstützen. Also generell, man kann ja verschiedene, man muss ja nicht irgendwie komplett in Großbuchstaben an die erste Seite setzen und vor jedem Kapitel dann übrigens hier kommt das und das und das vor, sondern man kann die ja auch eher verstecken, also zum Beispiel auf der Website oder so, oder man kann die hinten dran setzen und dann können Interessierte die halt wissen, okay, ich habe Themen, mit denen ich nicht zurechtkomme, dann können die direkt nach hinten blättern oder so. Also nicht und das Ende und den letzten Satz lesen, aber ja, du weißt, was ich meine. Das finde ich schon sehr gut.
Ja, ich würde sie halt gern im selben Produkt, dass Leute bei der, halt auch im Laden bei der Kaufentscheidung informiert sind, aber das wäre halt mein Ansatz zu dem Ganzen, wenn ich mir was wünschen kann.
Da haben wir schon fast alle Themen auf von der Liste abgefrühstückt.
Yay.
Unfassbar. Außer der Vergleich zur heutigen Cancel Culture.
Ja. Das ist sowieso erstmal ein Kampfbegriff, aber ja, zum einen würde ich das gesellschaftliche Klima zwischen jetzt und den 1950er Jahren unterscheiden, weil ja in den 50er Jahren, wie gesagt, gerade Red Scare, Lavender Scare, also es gab eben in den USA großen Backlash gegen KommunistInnen und der hatte ich dann auch halt in eine schwul- und lesbenfeindliche Kampagne ausgedehnt hat, die eben Homosexuelle aus dem Staatsdienst oder aus wichtigen Firmen vertreiben sollte, wo sie halt jede Menge Anhörungen gemacht haben. Auch, also ja, irgendwie 20% der Angestellten, der Staatsangestellten, Beamten wurden halt befragt am Ende. Also halt wirklich eine riesige Anzahl an Verhören, die da praktisch geführt wurden, ob Leute homosexuell sind und folgerichtig ihren Job verlieren sollen. Und da, das hat natürlich Leute ins Closet getrieben und sowas. Und halt in dieser Stimmung, während gleichzeitig eben Stimmung gegen Pin-Ups und erotische Bilder, die per Post verschickt wurden und sowas gemacht wurde, gab's halt auch dann diesen Backlash gegen Comics. Das war halt einfach eine gesamte konservative Wende in der amerikanischen Gesellschaft, aus der das entstanden ist. Und eben aus Anhörungen, die vor dem amerikanischen Senat, also deren Parlament stattgefunden haben. Also als Reaktion darauf wurde dieser Comics-Code geschaffen und auch, weil Comics als Kunstform nicht anerkannt waren. Also diese Selbstzensur-Dinge kommen halt auch immer an dem Punkt, wo etwas sich noch nicht als Kunstform etabliert hat. Also der Hays Code kam, als es eine gesetzliche Entscheidung gab, dass Filme nicht unter die Kunstfreiheit oder die Freiheit oder die Redefreiheit fallen, weil sie eben weil es halt kommerzielle Produkte waren und damit keine nicht notwendigerweise Meinungen. In den USA heute auch anders, weil da sind mittlerweile ja durchaus Firmen dürfen auch Meinungen haben, aber und die mit Geld ausdrücken. Aber ja, wie dem auch sei, es gibt halt einfach, Filme wurden als Produkte gesehen und nicht als Kunst. Comics wurden als Produkte gesehen, nicht als Kunst, und deswegen Computerspiele genauso. Und deswegen kommen diese Sachen immer an Punkten, wo etwas noch nicht als legitime Ausdrucksform gesehen wird. Mittlerweile, also ich denke, wir sind halt gerade nicht an dem Punkt in der Gesellschaft, dass irgendwas nicht als legitime Ausdrucksform gesehen wird. Vieles, was heute als Canceln bezeichnet wird, also ist halt oft auch einfach ein Bewusstmachen von Reichweitenverantwortung. Also indem man das Internet ernst nimmt und das, was Leute da sagen, und darauf entsprechend reagiert und eben eine Reaktion kommt. Das ist ja eher ein Ernstnehmen der Plattform und eben einfach eine Reaktion darauf. Und ja, natürlich, Boykottaufrufe können was Unangenehmes haben, aber bewusst machen, also die meisten Leute, die sowas fordern, haben halt gar nicht die Macht, wirklich, was halt jemanden wirklich das Geschäft zu zerstören. Also selten können wir mit Boykottaufrufen wirklich dafür sorgen, dass etwas nicht mehr existiert. Und es sind ja ganze Comic-Firmen und ganze Genres verschwunden durch den Comics-Code. Eben weil es durch praktisch Großhändler und einen Semi-Monopol von Comic-Läden und Vertrieb durchgesetzt werden konnte. Von der Institution halt. Und das sehe ich halt heute nicht, dass das in dieser Form passiert, noch dass es eben so eine klare Liste von Dingen gibt, die verboten wären, und wer dagegen verstößt, dem passiert das.
Ja, vor allen Dingen, weil es ja nicht darum geht, bestimmte Dinge kategorisch abzulehnen, also jetzt keine Dinge wie Gewalt zum Beispiel oder sexuelle Darstellung oder so. Da geht es ja darum, dass die Cancel Culture, die ich halt kennengelernt habe, da geht es eher darum, dass dann Verletzungen von Leuten vermieden werden sollen, dass keine rassistischen Dinge oder transfeindliche Dinge oder misogyne Dinge oder generell feindliche Ismen reproduziert werden. Und das ist ja, finde ich, etwas komplett anderes, eine ganz andere Richtung als das, was beim Comics Code geschehen ist, wo einfach kategorisch alles ausgeschlossen wurde, was irgendwie sexuell, irgendwie gewaltvoll, irgendwie so und so war. Und hier in der sogenannten Cancel Culture geht man ja hin und sagt, hör mal, das ist problematisch. Und da sagt man nicht, das ist Gewalt, also weg damit. Also man gibt ja meistens dann einen Grund, warum das problematisch ist. Und das ist für mich was komplett anderes. Wenn jetzt jemand komplett hasserfüllt da reingeht und sagt, du hast vor 10 Jahren gesagt, dass Frauen an den Herd gehören, also müssen wir dich jetzt die nächsten 100 Jahre canceln und dann irgendwelche hasserfüllten Nachrichten danach schickt, das finde ich auch wesentlich zu übertrieben. Aber diese Kritik, die teilweise fälschlicherweise in meinen Augen als Cancel Culture abgetan wird, die finde ich gerechtfertigt. Und das ist für mich was anderes als der Comics Code.
Auf jeden Fall. Also es ist institutionell was anderes, es ist in seinen Funktionen was anderes. Und es passiert auf anderen Ebenen. Und ich glaube, letztlich ist die Zielsetzung auch eine andere. Aber ja, natürlich in so Massenphänomenen im Internet gehen Nuancen auch verloren. Aber das, ja, die gehen eventuell auch verloren, wenn es eine einzelne Person gibt, die halt die Comics gegenliest.
Ja, am Ende war es tatsächlich nur eine einzelne Person, die es gelesen hat. Es war eine Frau und die musste die ganzen Comics lesen.
Die hat das sogar am Ende noch, also nachdem sie nicht mehr bezahlt wurde, freiwillig weitergemacht, weil ihr diese Werte so wichtig waren.
Ja, das hätte ich auch gesagt, dass mir die Werte wichtig waren. In Wirklichkeit wollte ich einfach nur kostenlos Comics lesen.
Das kann auch sein, dass sie... Also, am Ende war es auch nur noch DC, die das eingeschickt haben.
Ja, genau, DC waren echt die Letzten. Also, die Letzten, die das gemacht haben, sorry.
Ja, aber halt in den, und vor allen Dingen in den 80ern, das heißt, die, oder 2000er sogar noch, aber ich weiß gar nicht, wann sie exakt aufgehört haben, aber das heißt, dass halt sowas wie Batman Year One und sowas, die sind halt noch unter dem Comics Code erschienen.
Ja.
Was halt auch, also, ich bin mir sicher, dass das nicht gewollt war, so. Oder The Long Halloween und so, das sind ja halt auch schon ein bisschen, ich sag mal zumindest Horror angehauchte Stories, die da einfach gekommen sind.
Ja.
Aber ja, so, es verliert halt auch Bedeutung, so ein Code.
Na klar, jetzt wird er eh nicht mehr benutzt. Ich habe sogar gelesen, dass Archie Comics, das waren mit DC die letzten, die es benutzt hatten, die hatten die Comics später gar nicht mehr eingeschickt zur Review, weil die eh gesagt haben, ja, wir haben halt eh nur Kindercomics, da kann eh nichts passieren. Also letztlich wurde gar nicht mehr richtig ernst genommen.
Ja, genau. Wenn man jetzt bedenkt, was aus den Archie Comics Serien bei Netflix gemacht wurde, mit Sabrina und so, das wäre auch nicht, was sie gewollt hätten damals.
Nee. Aber ich muss auch sagen, es gibt ja nicht nur schlechte Sachen vom Comics Code, so. Also ich glaube zum Beispiel, wenn es den Comics Code nicht gegeben hätte, dann gäbe es vielleicht auch nicht mehr die SuperheldInnen, die es jetzt gibt. Denn damals waren die SuperheldInnen ja eigentlich schon auf dem absteigenden Ast und die Comics über Horror und Crime und alles waren total in. Und wenn der Comics Code nicht gewesen wäre, dann wären die anderen Comics vielleicht total groß geworden. Die Superhelden wären halt total, ja, nicht mehr existent. Vielleicht gäbe es auch gar keine MCU. Vielleicht wäre Stan Lee, ja, hätte keine Cameos haben können.
Ja, vielleicht wäre es ins Obskure versunken oder so, aber wahrscheinlich wären Superhelden einfach eins von mehreren Genres geworden, weil, also ich glaube, dass da genug Reiz drin war, das um es weiterzumachen als Figuren.
Ich habe ein Interview gelesen im Zuge meiner Recherche mit Stan Lee, wo er gesagt hat, dass er durch den Code gezwungen war, etwas Neues zu kreieren. Und seine Frau hat ihn auch dazu ermutigt, etwas zu erschaffen, das er auch selbst lesen wollen würde. Und zwar etwas, das sich an intelligente LeserInnen richtete und nicht nur an Kinder. Und so, dass man zwar keine Gewalt und keine Sexszenen brauchte, aber halt Themen, die sich an erwachsene LeserInnen richtet. Und dadurch entstanden die Fantastic Four, weil er sich dann halt gedacht hat, okay, dann brauche ich HeldInnen mit realen Schwächen und Problemen. Die man halt, also heutzutage ist ja ganz normal. Wir haben halt den Spider-Man und der hat halt Schulprobleme und so. Das gab es vor dem Comics Code halt gar nicht so richtig. Das wurde halt durch den Comics Code erfunden quasi. Und das finde ich halt schon zumindest ein Positivpunkt. Also etwas, was dadurch, dass die Kreativität eingeschränkt worden ist, wurde neue Kreativität an anderer Stelle quasi erfunden. Man hat also einen Baum in den Boden gerammt und er ist aber an anderer Stelle wieder emporgezweigt.
Ja, das ist halt wie Spanking statt Küssen. Also es ist halt so ein, man arbeitet um was drum. Oder halt wie Film Noir, der eben halt sehr halt in einem Genre, das bewusst, also in einer Zeit, wo Filme unsexy sein sollten, halt mit der Femme Fatale irgendwie eine Ikone der Sexiness geschaffen hat als Figur und drumherum eben diese ganzen ambivalenten Figuren, denen es am Ende zwar schlecht geht, aber die eben doch Geschichten erzählen, die, ja, die eben tatsächlich von tieferen Figuren handeln, obwohl der Hays Code es eigentlich nicht wollte.
Ich finde generell die ganzen Codes total spannend, auch so im Rückblick, wo man halt durch die Codes und dadurch, dass man sich da mehr einliest, viel mehr darüber versteht, wie es damals so geworden ist und wie die Comics so werden konnten, wie sie jetzt sind. Und auch der Film natürlich, wobei ich mich jetzt besonders mit den Comics beschäftigt hatte. Sucht das mal bitte im Internet, die ihr jetzt noch mithört. Sucht mal nach Comics vor, also Comic-Covern vor und nach den Comics-Code. Die Diskrepanz ist, wow, teilweise wirklich gravierend. Also das ist total lustig, das zu sehen. Auch wenn es natürlich auch ein bisschen wehtut im Comic-liebenden Herzen. Aber ja, das ist schon witzig. Das war mein Aha-Moment, meine Aha-Momente der letzten Tage im Zuge meiner Recherchen. Super cool. Ja, Jasmin, hast du noch irgendwas zu sagen? Irgendwelche letzten Worte?
Ach, ich glaube, wir müssen erstmal nicht wirklich Angst haben, dass sowas exakt wiederkommt gerade. Mit Zensurbestrebungen und so etwas. Es gab jetzt vor ein paar Jahren in Großbritannien den Versuch, eine Inhaltsliste durchzusetzen, welche Art von Pornografie gedreht werden darf in Großbritannien. Und das ging in eine ähnliche Richtung. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass durch, sagen wir mal, die Kulturhoheit von Walt Disney und so, dadurch, dass halt praktisch sich Monopole bilden, die Wahrscheinlichkeit besteht, dass so etwas für bestimmte Märkte wieder gemacht wird. Sozusagen, dass wir weltweit praktisch nur Medien kriegen, mit denen auch, ich sag mal, China zufrieden wäre als Markt. Und das gibt eben, weil es da staatliche Zensur gibt, nochmal andere Einschränkungen. Genau wie halt die Finanzierung durch das US-Militär von MCU-Filmen oder von anderen Filmen, die halt ja, Militär zeigen, die stellen denen ja hier Flugzeuge und Schusswaffen und sowas zur Verfügung als Requisite und dafür verlangen sie eben eine bestimmte Art von Darstellung des Militärs. Also ich sehe halt Zensurbestrebungen eher ja auf dieser wirtschaftlichen Seite und da könnte man ein Auge drauf haben. Jetzt, weil Leute Sensitivity Reading und Rücksicht auf marginalisierte Personen fordern, wird wahrscheinlich eben die Kunstfreiheit nicht so sehr beschnitten wie durch große Geldeinflüsse.
Ja. Also ein positiver Blick in die Zukunft. Das ist doch schön. Es sei denn, wir bekommen jetzt irgendein neues Medium, auf das dann eingedroschen werden kann von den Medien. Aber das wird wahrscheinlich nicht kommen. Vielleicht mit VR oder so, wenn das mal größer wird und jeder ein VR-Gerät zu Hause hat. Vielleicht kommen dann auch noch irgendwelche Codes. Okay, aber wir wollen trotzdem mal positiv gucken. Und ja, Jasmin, auf jeden Fall, du warst ein toller erster Gast oder tolle erste Gästin. Hab mich sehr gefreut und ich fand super interessant. Ja, wenn ihr folgen möchtet, sie hatten mir auch einen einen Podcast. Leute, da schneide ich gleich raus. So, wenn ihr folgen wollt, sie hat ja auch einen Podcast, dann folgt ihr gerne. Und zwar, möchtest du sagen, wo?
Ihr könnt meinen Podcast als Nerd ist die Hobby auf so ziemlich allen Plattformen finden. Und auch dort, wo man Podcasts bekommt. Auch @Nerd ist die Hobby auf Twitter. Und wenn ihr mir privat folgen wollt, @TheWorstRPG auf Twitter.
Ja, und ich möchte mich natürlich ganz herzlich fürs Zuhören bedanken. Es würde mich extrem freuen, wenn ihr meinen Podcast abonnieren würdet und ihn weiterempfehlen würdet, weil er ist ein ganz, ganz kleines Mini-Baby. Ansonsten könnt ihr Kritik und Anmerkungen immer loswerden, zum Beispiel bei Instagram unter @NerdGasmPodcast, bei Twitter und Facebook unter @NerdGasm18 oder eine E-Mail an podcast@nerdgasm.net. Und damit sind wir auch schon beim Happy End. Ich komme bald wieder und ich hoffe, ihr auch. Tschüss.